Podcast machen? Ja, kann man, dachte sich die grüne Wirtschaft. Und somit kann ich sagen, herzlich willkommen bei der allerersten Episode des Wirtschaftspodcasts Wie schaffst du das? Mein Name ist Marco Schreuder und ich werde diesen und die kommenden Podcasts sehr gerne mit großer Freude moderieren. Thema der heutigen Episode: Wie schaffst du Gastronomie? Zu Gast Sarah Wiener. Sie ist Köchin in ihren Betrieben und im Fernsehen als Unternehmerin. Sie ist außerdem Autorin und neuerdings Europapolitikerin für die Grünen. Und Peter Buotz, Hoteldirektor von 5 Hotels und 3 Restaurants in Wien, und zwar von den Schick-Hotels. Ja, Gastronomie, ist das ein hartes Geschäft, ein schönes Geschäft? Welche Tipps geben Sie Gründerinnen und Gründern? Wie kann man nachhaltig in der Gastronomie sein? Und stimmt das romantische Bild, das Aussteigeklischee, das viele haben? Dann mache ich mir ein kleines Restaurant auf. Wir wünschen eine erhellende und gute Unterhaltung. Heute haben wir zu Gast Sarah Wiener. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Und Peter Buotz. Herzlich willkommen.
Auch von mir. Schönen guten Tag.
Wir fangen mit Sarah Wiener an. Du hast eine lange Karriere als Unternehmerin hinter dir. Begonnen hast du mit dem Unternehmen Sarah Wieners Tracking Catering 1990. Und jetzt bist du mittlerweile Politikerin, Fernsehstar und noch vieles mehr. Sarah, wie schaffst du das?
Naja, Fernsehstar ist ja eine Zuschreibung von außen, die ich überhaupt nicht mag. Politikerin ist ein merkwürdiges Wort für mich, weil ich bin ja noch, gestern war ich noch die Köchin und heute bin ich die Politikerin, weil ich das Gleiche, was ich davor gesagt habe, jetzt öffentlich oder für eine grüne Bewegung sage. Das ist für mich auch noch ungewohnt. Wie schaffe ich das? Ich bin ja nicht eine Unternehmerin geworden, weil ich unbedingt Unternehmerin sein wollte, sondern damals wollte ich mir einfach eine Nische schaffen, in der ich überleben kann. Und von allem, was ich nicht konnte, konnte ich noch am besten kochen. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, war eben das Kochen. Und dann habe ich angefangen, nicht mit Sarah Wieners Tracking Catering, also Filmteams hinter den Dreh, also während den Dreharbeiten zu bekochen, sondern es gab schon vorher ein paar holprige Versuche als Unternehmerin, zum Beispiel Mehlspeisen an die Gastronomie zu vertreiben. Das ist aber so schnell gewachsen und so groß geworden, dass ich nicht nachgekommen bin. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Mittel, irgendwie das auf seriöse, solide Beine zu stellen. Ich habe die Kuchen im Restaurant von meinem Vater damals am Nachmittag gemacht oder in der Früh, wenn die Küche leer war, sodass das zusammenbrechen musste. Ich hatte auch gar keine Ahnung, weder von Businessplan noch von Kalkulation. Ja, ich habe gesagt, ja, was, also ich habe mich selber ausgebeutet, was ja viele junge Unternehmer machen. Überhaupt der Kardinalsfehler, selber ist man ja nichts wert. Für die anderen muss man dann zahlen. Und selber kann man sich dann auch selbst und ständig ausbeuten. Und das musste ich dann auch erst über die Jahre lernen. Also wie habe ich es geschafft? Holprig, mit vielen Rückschlägen, mit vielen Fehlern, aber immer mit einer Leidenschaft oder mit einem Vorwärts, weil ich ehrlich gesagt auch keine Alternative für mich gesehen habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, hierarchisch irgendwo unten zu arbeiten. Dazu, glaube ich, war ich schon zu querköpfig oder zu individuell und ich hätte auch nicht gewusst, wie.
Es sitzen ja 3 Touristiker an diesem Tisch, weil auch ich war ein Absolvent der Tourismusschule Bad Ischl.
Na, ich ja nicht.
Peter Buotz, du bist Hoteldirektor, so nennt man das, glaube ich, von 5 Hotels in Wien und 3 Restaurants. Ja. Wie schaffst du das?
Ich mache schon sehr lange und ich habe das Riesenglück, dass ich schon mit 10 zum ersten Mal gesagt habe, ich will Hoteldirektor werden und in mir brennt es noch immer. Ich kann mir nichts anderes als Hotellerie vorstellen und das macht schon wesentlich einfacher. Ich lebe für die Dienstleistung. Dass es heute ein großes Unternehmen ist und dass ich das Glück habe, einen Chef zu haben, der mich wie einen Unternehmer agieren zu lassen, das ist für mich einerseits ein Glück, aber ich glaube, ich habe es auch erarbeitet.
Und das ist sicher Glück für deinen Chef.
Wir haben uns beide gegenseitig gefunden und wir schätzen das beide sehr. Und das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, dass ich das Unternehmen im Gesamten, ich bin jetzt 26 Jahre im Unternehmen und habe begonnen als Rezeptionschef und Step by Step halt dann Hoteldirektor, das zweite, das dritte übernommen und irgendwann ist es so geworden, dass ich heute das ganze Unternehmen leiten kann. Wie schaffe ich das, auch wenn das so platitüdenhaft klingt, mit tollen Mitarbeiterinnen? Ohne dem geht das gar nicht. Ich habe in jedem Haus eine Resident Manager, auf die ich mich blind verlassen kann. Ich war jetzt gerade 10 Tage ungeplant nicht da und das spürt man nicht. Und so schaffe ich das.
Sarah, du hast ja auch begonnen als kleines Unternehmen und hast dann am Ende sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Wie wichtig sind denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein Unternehmen? Naja, und wie sucht man die aus?
So wie der Peter schon gesagt hat, das fußt natürlich, jedes Unternehmen fußt auf fähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du bist ja auch nur, man sagt zwar der Kopf, also in der Küche sagt man, der Fisch fängt vom Kopf zum Stinken an. Es gibt auch den Spruch, wenn sich Eltern und Kinder streiten, haben immer die Eltern Unrecht. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch mit den Chefs und mit den Führungspersönlichkeiten, denn du hast die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du verdienst, meine ich. Da gibt's schon auch Verwerfungen, weil man muss sich auch erst finden, gerade wenn man ein neues Unternehmen aufbaut oder eins übernimmt. So einfach ist es nicht. Aber ohne engagierte Leute, die ja letztlich am Ende überall die Arbeit machen, die tatsächlich einfällt, ob das jetzt ist die Kommunikation oder ob das das Putzen der Räume ist oder ob das das Kochen, das Verpacken oder bei mir dann halt auch am Trecker sitzen ist, sind überall zum Glück noch Menschen, die sollen ja jetzt auch abgeschafft werden, die Arbeit machen und die ja auch erst einen Beruf und eine Berufung lebenswert machen, weil du mit ihnen zu tun hast. Erst das macht ja richtig Spaß. Also mit deinen Gästen und mit deinen Mitarbeitern zu kommunizieren und mit ihnen verbunden zu sein, das ist das Schöne. Bei mir ist es ja so, dass ich schon länger nicht mehr im Tagesgeschäft bin. Also ich habe tolle Geschäftsführerinnen und Führer und ich habe tolle Mitarbeiter, die auch ein tolles Orga-Team. Sonst würde das ja gar nicht gehen, sonst könnte ich ja heute gar nicht in Wien sitzen.
Wenn ihr einem neuen Gründer oder Gründerin beraten würdet, der kommt dann zu euch oder sie kommt zu euch und sagt, ich überlege mir da jetzt eine Firma zu gründen, worauf soll ich achten, liebe Sarah, lieber Peter? Was würdet ihr antworten?
Soll ich anfangen?
Gerne.
Also für mich stellt sich erst einmal eine prinzipielle Frage. Warum will sich jemand selbstständig machen? Viele junge Leute haben heute die Idee, das ist mein altes Handy, Entschuldigung. Rainerle, ich rufe dich gleich zurück, ich sitze vor einem Interview, ja? Bis gleich. Ich soll grüßen vom TV-Koch Rainer Sass aus NDR.
Das schneide ich jetzt nicht raus.
Also wenn man, erstmal würde ich die Motivation hinterfragen, denn viele junge Leute, auch Ältere, sagen, ich will nur Unternehmer werden, weil ich will jetzt Multimillionär werden oder ich will Macht haben oder ich will gesellschaftliche Anerkennung. Ich verstehe den Wunsch schon, weil irgendwo, wenn wir in uns hineinhören, ist der mehr oder weniger bei vielen vorhanden, das eine oder andere Motivation. Nur muss ich jetzt so die ein bisschen ältere Tante spielen, glaube ich, ist das, was uns wirklich Spaß macht im Leben, das, was uns Sinn gibt im Leben. Und dafür ist es immanent wichtig, zu wissen, was man macht. Also nicht nur, dass man was macht und dass man Unternehmer ist, sondern was man in seinem Unternehmertum macht. Und für mich ist es auch immer eine Motivation zu sagen, wenn ich schon die Welt damit nicht verbessere, will ich sie zumindest nicht verschlimmern. Und das finde ich, ist schon, das sollte man sich schon überlegen, ob das reicht, einfach irgendwas zu machen.
Also würdest du zurückfragen, was ist deine Motivation?
Ja, ja. Das finde ich, ist ja die allererste Frage. Warum willst du Unternehmer sein? Und Ich glaube auch, dass man nur Krisen aushält und durchhält, wenn man überzeugt ist von dem und beseelt ist. Ich meine, gut, dann kommt es natürlich darauf an, weil manche sind sehr einsam in ihren Entscheidungen und haben nicht einmal den Markt gecheckt oder sich mit Leuten in der Branche unterhalten. Das merke ich auch bei Köchen und Köchinnen. Und dann ist es schwierig, weil zu Hause gern Spaghetti Carbonara zu machen und dann zu glauben, man kann ein Restaurant mit 200 Leuten führen, ist schon ein kleiner Unterschied. Also ich würde auch empfehlen, mal ein Praktikum zu machen in der Branche. Und was die beste Entscheidung in meinem Unternehmertum war, dass ich mir Partner gesucht habe, die meine Schwächen kompensiert haben. Also mit Businessplan lesen und Zahlen war ich noch nie gut, hat mich auch nie besonders interessiert. Und ich habe mir dann immer Partner gesucht, die dafür eine Schwäche gehabt haben und besonders talentiert waren. Und ich habe immer den Part der Chefideologin oder der kreativen Ideengeberin entwickelt oder der Kommunikation zwischen Menschen, zwischen Mitarbeitern, aber auch nach außen.
Peter, was würdest du einem Gründer oder einer Gründerin mitgeben?
Na, ich möchte anknüpfen, was die Sarah gesagt hat. Zu hinterfragen, warum es macht. Und ich gehe davon aus, wenn mich jemand fragt, dann geht es um Hotellerie oder Gastronomie, wie weit sie oder er sich mit der Branche überhaupt schon auseinandergesetzt haben. Wir leben ja, Sarah wird mir sicher zustimmen, leider Gottes mit der Tatsache, dass jeder Gast, der schon in einem Restaurant war und in einem Hotel gewohnt hat, sich berufen fühlt, zu wissen, wie das funktioniert. Und aus dem heraus dann glaubt, naja, ich möchte mich selbstständig machen, ich mache jetzt einmal einfach ein Restaurant auf. Und die wenigsten überlegen sich oder haben nur eine ansatzweise eine Idee, was das eigentlich heißt. Bei uns, beim Hotel, und das ist ja das, was mich so fasziniert an dieser Branche, wie viele Berufsbilder wir nur in einem einzelnen Haus beschäftigen. In einem Hotel, da reden wir von 20 verschiedenen Berufsbildern. Ja, das fängt an beim Rezeptionisten, Koch, Köchin, Service, Buchhaltung, Lohnverrechnung, Haustechniker und Marketing und Verkauf. Und das sind so viele, Revenue Management, ganz was Neues. Ja, also sind alles Dinge, die gekonnt werden müssen, wo wir wirklich gute Leute brauchen. Und da wird es nicht reichen, wenn eine Einzelne sagt, ich mache mir jetzt selbstständig, ich mache gerne ein Hotel auf oder ein Restaurant.
Mir fällt auf, dass viele Freunde von mir oder Bekannte, die Architekten sind, aber auch viele andere, die mit ihrem Beruf nicht befrieden sind, sagen, ja, ich mache mal kleine Kneipe auf, mal kleines Restaurant.
Kleines Hotel.
Dann lade ich alle meine Leute ein und sitze da gemütlich und trinke dann einen Cocktail und esse mal richtig gut, weil die anderen können ja nicht kochen. Und wie viele Architekten allein, die irgendwo ein Haus gebaut haben und dann ein Restaurant da drin oder eine Bar gemacht haben, gescheitert sind und wirklich ihre gesamte Marie vernichtet haben, kann ich schon gar nicht mehr zählen, weil es dann doch etwas völlig anderes ist. Und gerade wenn man nicht aus der Branche kommt, aus der Gastronomie, also Gastronomie ist wirklich ein hartes Pflaster, da gibt's wenig, was drüber geht, aus verschiedenen Gründen, ist es wirklich nicht zu empfehlen, wenn jemand von außen kommt und dann einen großen Plan hat, einen romantischen, dass er sich jetzt abends sein Lieblingsessen in der Öffentlichkeit einpfeifen kann. Also das sind schon so Träumereien, die dazu animieren, bei bestimmten Berufen wie bei Restaurant oder Hotellerie, glaube ich, also viele, viele Jungen möchten ja auch Hoteldirektor werden, lustig. Mein Wunsch war das nie, weil ich habe mir schon immer gedacht, das ist viel zu viel Arbeit. Und ich habe immer gedacht, der Hoteldirektor ist der dann gerufen wird, um irgendwelche Beschwerden entgegenzunehmen, so war das in den 60er-Jahren-Filmen. Und das wollte ich schon, glaube ich, nicht. Genau. Wo ist der Hoteldirektor? Ich möchte mich beschweren.
Meine Mutter hat sich das ja eben als Wunschtraum gehört, dass diese Serie gegeben, Hoteldirektor aus Amerika, der Brosnan oder wie der geheißen hat, gesagt, du schaust so aus, du musst Hoteldirektor werden. Aber das Leben schaut dann ein bisschen anders aus.
Aber ich habe dann eine Frage, weil das fiel mir schon als Praktikant, ich musste als Tourismusschüler als 14-Jähriger schon im Sommer Praktikum machen. Und eines fiel mir sofort auf, schon als Jugendlicher. Ich muss dann arbeiten, wenn die anderen Freizeit haben. Wie gut lässt sich der Beruf des Gastronomieunternehmers, Unternehmerin dann auch mit Familie vereinbaren, mit der Tatsache, dass die dann frei haben, wenn du hackelst?
Nicht gut. Also ich sehe, dass meine Mitarbeiterinnen, obwohl es ist besser geworden, ja, weil es gibt jetzt Arbeitszeitbeschränkungen, obwohl diejenigen, die selbstständig sind, die machen ja dann, die arbeiten ja dann noch härter. Es ist ein harter Job und ich kann ja auch nicht sagen, wenn da noch 15 Angsoffene um 2 Uhr in der Nacht sitzen, jetzt geht's aus, ich will jetzt fertig machen. Bei 3, 4 geht es noch, aber wenn noch zu viele da sind, wird's schwierig und das ist ja auch dein Geschäft.
Also in meinem Stammcafé tut der Wirt dann die österreichische Hymne spielen und sagt, Kinder, jetzt gehen wir wohnen.
Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt natürlich auf die Kneipe, auf das Beisel, aufs Restaurant an. Es ist schon so, dass es nicht besonders familienfreundlich ist, weil, wie gesagt, du arbeitest auch am Wochenende, du arbeitest zu Weihnachten, du arbeitest immer, wenn andere nicht arbeiten. Viele arbeiten ja dann nachts, also gerade in Berlin gab es nie eine Sperrstunde, dann arbeitest du halt wirklich bis 4 oder 5 Uhr in der Nacht und dann kannst du ja nicht gleich schlafen gehen, dann bist du so aufgedreht, dann gibt es dann die typischen Gastronomiekneipen, wo man dann alle hinzieht und sich dann einen Absacker oder 2 gönnt, um dann nach Hause zu gehen und dann sozusagen in einer Parallelwelt ein bisschen lebt, wenn man wirklich in dieser Abendgastronomie arbeitet. Nur hat das ja auch Vorteile, weil man hat dann auch manchmal Zeit, wo andere immer arbeiten müssen und hat meistens dann auch Freunde aus dem gleichen Beruf oder aus dem gleichen Umfeld und empfindet das dann nicht so ausgrenzend, wie es eigentlich von außen ausschaut. Wenn man aber allerdings kleine Kinder hat, ist es schon schwierig. Also das ist jetzt nicht so, das ist halt nicht ein, ohne Beamten nahe treten zu wollen, so ein Beamtenjob. Aber das ist ja auch, das alles hat seine Vor- und Nachteile, sagen wir mal so.
Ich glaube generell, das ist die Herausforderung, die wir in Zukunft in unserer Branche haben. Wie vereinbaren wir diese Veränderung in der Gesellschaft, und die hat es einfach gegeben, Vorstellung, wie viel Freizeit genieße ich, wie viel Freizeit ist es mir wert zu haben, das war früher anders. Wir suchen heute wesentlich länger in allen Positionen gute Mitarbeiterinnen zu finden. Nicht nur Köche und Köchinnen und Service-Mitarbeiter, auch Hotelrezeptionisten. Und wenn mir das jemand vor 10 Jahren gesagt hat, dass ich wirklich über Wochen lang suche, damit ich einen passenden Mitarbeiterin für uns finde, hätte ich es nicht geglaubt. Das ist heute so.
Das geht schon. Ich suche Monate oder Jahre.
Je nach Job und je nach Destination. Natürlich, wir sind da in Wien, glaube ich, noch halbwegs auf der grünen Seite. Aber auch es verändert sich ganz radikal. Und da werden wir Antworten brauchen. Da werden wir auch über Dinge überlegen müssen, von Arbeitszeitverkürzung, über mehr, man muss auch von dem Beruf trotzdem leben können. Das sind ganz entscheidende Fragen. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, die in unsere Branche wollen und nicht dürfen.
Ja, aber wir haben ja auch keine Lehrlinge. Ja. Das ist ja auch ein Problem. Wir haben so einen Nachwuchs. Ich meine, ich habe auch eine Holzofenbäckerei und eine Fleischerei, eine Schlachterei. Uns fehlt überall, nicht nur in der Gastronomie, nicht nur Köche, nicht nur Kellner, nicht nur Raumpflegerinnen, Raumpfleger, nicht nur Restaurantleiterinnen und Leiter, sondern eben auch Lehrlinge. Bäcker. Wir würden heute, und zwar nicht Bäcker, die mit Backmischungen etwas zusammenrühren und ihre 8 Stunden arbeiten, sondern tatsächlich Handwerksbäcker, die 3-stufig geführte Sauerteigbrot machen können. Und das heißt dann, doppelt so viel Manpower wie in Industriebäckereien. Das ist also, das ist harte Arbeit, also bei einem Holzofen sowieso, ja, weil da wird's heiß im Sommer, da wird's sehr heiß. Und das sind alle Sachen, wo Menschen, eigentlich junge Leute, nicht mehr arbeiten wollen. Die wollen mit ihren zwei Fingern am Computer handwerken, aber nicht mehr tatsächlich mit ihrem Körper und mit Handwerk lernen und auch kommunizieren mit Menschen, ist auch ein Problem. Jetzt ist Österreich noch besser bei der Dienstleistung. Ja, das ist, liegt uns im Blut, die Freundlichkeit, der Charme, auch mit Touristen umzugehen. Ich habe ja meine Firma im Nordosten von Deutschland. Na, da herrscht schon ein anderes Klima, ein anderes raues Klima, was Dienstleistung beginnt. Da habe ich manchmal das Gefühl, manche denken, das ist jetzt eine Beleidigung, dem anderen was Gutes zu tun. Ja, als würde das einem abwerten, wenn man einfach charmant und freundlich mit, also jemand anderen was Gutes tun möchte. Das ist auch ein bisschen eine Kulturfrage.
Du wolltest gerade erzählen, dass wir ja in Österreich dringend diese Fachkräfte brauchen.
Genau.
Aber auch gleichzeitig, dass wir die das werden wollen, dann auch wieder loswerden wollen.
Was das wird teilweise verhindern, genau. Ja. Und das ist nicht nur eine Kulturfrage, es ist auch eine politische Frage. Und es gibt ja sehr wohl viele Menschen, die den Job vielleicht machen wollen und wir sie nicht lassen. Wir haben bei uns im Unternehmen jetzt schon drei wirkliche Erfolgsgeschichten, wo asylansuchende junge Menschen die Lehre bei uns gemacht haben und sie auch fertig gemacht haben und mittlerweile voll bei uns integriert und als wertvolle Arbeitskräfte mitwirken am Erfolg. Und das ist jetzt in Zukunft nicht mehr möglich. Ich habe gar nicht die rechtliche Möglichkeit, einen jungen Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, der um Asyl ansucht, einzustellen, weil ich das Risiko gar nicht mehr tragen kann, weil es dann heißt, ich bilde ihn aus, ich investiere in diesen jungen Menschen und wenn er fertig ist, geht er. Das kann es einfach nicht sein und darum für mich ist eine politische Frage, die derzeit in die ganz falsche Richtung geht.
Eine andere politische Frage, weil wir über die Vereinbarkeit von diesem selbstständigen Beruf des Gastronomen mit Familie gesprochen haben. Die Kindergärten beispielsweise oder die Schulen, die sind offen zu den Zeiten, wo Büros offen haben und nicht wo zu anderen Zeiten. Fehlt es da an Infrastruktur auch für, es sind ja nicht nur diese Berufe, es gibt auch Krankenschwestern, es gibt auch Ärzte und Ärztinnen, nicht?
Ja, die zu anderen Zeiten,
Polizistinnen, Feuerwehrmänner, was weiß ich.
Keine Frage. Jetzt mittlerweile wollen wir ja eh noch einmal auch die Verkäuferinnen bis in die Nacht arbeiten lassen oder irgendwann, sagen wir mal, bei 24 Stunden rund um die Uhr. Klar, diese Infrastrukturen fehlen, aber es fehlen ja auch schon wirklich Menschen überhaupt, die Arbeit machen wollen, die hier der überwiegende Großteil der Europäer, ob das jetzt ein Österreicher ist oder ein Deutscher, da weiß ich es halt, nicht machen möchte. Und deswegen ist das schon gefährlich, weil einerseits fehlen uns die Leute auch für unsere eigene Rente, aber auch zur Bewahrung von Wissen, von Erfahrung, von gerade von Handwerk, von Tradition, auch von kulturellen Errungenschaft. Das schaffen wir alles ab, sind wir dabei. Und schädigen damit mehr die Wirtschaft, als uns lieb ist. Das ist ja nicht nur ein kulturelles und soziales und kommunikatives Problem, sondern tatsächlich auch ein wirtschaftliches Desaster, wo uns dann bestimmte Regierungsparteien klar machen wollen, das wäre eine super Lösung. Ja, und dann frage ich mich schon, wollen wir das dann dem Orban nachmachen und jede Frau kriegt 5 Kinder und das Problem ist gelöst? Ein bisschen kurzsichtig und ein bisschen deppert ist das schon.
Ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren in der Branche und sage, ich glaube, du wirst mir zustimmen, unsere Branche würde ohne Migration nicht funktionieren. Hm. Ich habe in meinem Berufsleben wahrscheinlich, ich sage jetzt eine Zahl, ohne sie belegen zu können, aber sie wird schon stimmen, Daumen mal B mit 1000 Stubenmädchen in diesen 30 Jahren zusammengearbeitet. Wenn da 10 Österreicherinnen dabei waren, ist das viel. Hm. Immer schon. Und ich arbeite seit Anfang der 80er Jahre in der Hotellerie.
Ich habe damals schon als Jugendliche, ja, als 16-Jährige, als Putzfrau im Hotel gearbeitet, in den Ferien. Und das stimmt, damals war ich auch schon die einzige Deutsche.
Ja,
und das Tolle war, ich hatte überhaupt keine Ahnung, es ist ein harter Job, es ist wirklich ein harter Job, so Hotelzimmers auf schnell und gründlich zu putzen. Ohne deren Hilfe, das weiß ich noch, die haben mir dann immer geholfen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich das so schnell und effektiv hinkriegen soll. Jetzt, wo du das sagst. Es hat sich also nichts geändert?
Nein, es ist noch verstärkt und uns wird ja immer vorgeworfen, das ist deshalb, weil wir so wenig zahlen. Da muss ich sagen, wir zahlen einem Stubenmädchen beim Eintritt wohlgemerkt 1.500 brutto plus Verköstigung plus Dienstgewand. Die verdient deutlich mehr als jede Verkäuferin bei den großen Konzernen, nehmt, was ihr wollt. Das ist es nicht, das Geld. Ja, also es ist einfach, so wie du vorher gesagt hast, die Nichtbereitschaft, solche Arbeiten machen zu wollen. Und die sind anstrengend.
Auch in der Landwirtschaft ist ja
genau
in der
Landwirtschaft das dasselbe. Ja, oder Krankenhauswesen. Ich war jetzt leider gerade 10 Tage im Krankenhaus. Das Pflegepersonal ist zu 95% von Migrantinnen und Migranten besetzt.
Da gibt es einige Branchen, dass auch zum Beispiel so Waschanlagen oder Müllabfuhr. Also ich habe so den Eindruck, überall, wo eigentlich Menschen noch was tun müssen, ist ein Desaster, ja, weil Leute glauben, Digitalisierung ist sozusagen das Allheilmittel und die Kuh von allem. Aber dann frage ich mich natürlich schon, ob ich eine Welt möchte, wo ich dann vom Computer bedient werde, oder gibt's ja auch schon, oder normiertes Essen aus dem Computer, ja, oder ob ich dann mal so einen kleinen eine Nurse aus vom Computer dann gepflegt werden möchte oder im Krankenhaus finde. Das sind schon auch ethische und moralische Fragen, die wir uns stellen sollten, in welcher Welt und in welcher Zukunft wollen wir leben und was wollen wir befördern?
Du setzt dich ja sehr ein für vielfältige Böden, dass die Böden und der Humus sozusagen unserer Landwirtschaft und unserer Nahrung vielfältig ist und für vielfältige Lebensformen Platz hat. Eigentlich heißt das aber auch, wir brauchen in der Wirtschaft einen Humus an Vielfalt, um gedeihen zu können.
Nicht nur in der Wirtschaft. Ich bin ein ganz schwerer Verfechter. Wenn es eine rote Linie in meinem Leben gibt, dann ist es wohl die Erkenntnis Individualität in der Vielfalt. Und das wird gerade abgeschafft. Lustigerweise nicht nur in unseren Darmbakterien durch falsches Essen und durch Zerstörung von Mikroorganismen im Boden, sondern tatsächlich auch in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft wird die Vielfalt abgeschaffen. Und am besten werden wir uns alle auch noch klonen lassen, weil es ja so ist, dass wir lieber dann schon, Entschuldigung, jetzt werde ich ein bisschen populistisch, Sport-Apps tragen sollen, um zu wissen, ob wir gestern gut geschlafen haben und wie viele Schritte wir gegangen sind und Mikronährstoffe, die uns sagen, dass wir nicht, dass wir jetzt essen sollen oder dass wir nicht mangelernährt sind. Das sind alles Entwicklungen, die am Ende mit unserem Bewusstsein zu tun haben. Und die auch mit dem Bewusstsein unserer Erwartungshaltung zu tun haben, aber auch mit dem Vergessen und dem Abschaffen einer Sehnsucht nach dem Richtigen. Ja, nach einer Sehnsucht nach einer Dienstleistung, nach einer Freundlichkeit, nach Menschen, mit denen man redet, aber auch nach Sehnsucht nach einer schönen Landschaft, Sehnsucht nach einer Vielfalt auf dem Teller, Sehnsucht nach Handwerk. Ja, wenn wir alle nur noch genormte, stark verarbeitete oder wenige Kleidungsstücke tragen oder Schnitzel essen, dann macht das ja was mit uns und mit unserem Bewusstsein auch. Und das ist etwas, wo ich da schon wie ein störrisches Eselchen mich dagegen stelle und nicht über diese Schwelle treten möchte.
Ihr seid ja beide Unternehmer bzw. Unternehmerin und macht euch sehr viel Gedanken über Nachhaltigkeit. Peter, du bist ja auch in der grünen Wirtschaft sehr aktiv. Wie macht man das eigentlich als Unternehmer? Wie kann man die Fragestellungen zur Nachhaltigkeit in einem Unternehmen implementieren? Oder muss man da ein gewisses Management auch sich überlegen? Oder ist das nur eine Haltungsfrage? Oder wie macht man das?
Ich will anders anfangen. Ohne der Haltungssache geht es gar nicht. Also wenn man es nicht in sich hat als Verantwortlicher, dann wird es nicht passieren. Das ist jetzt bei uns Gott sei Dank der Fall. Also ich habe es, der Eigentümer genauso, und darum habe ich auch die Möglichkeit, sowas umzusetzen. Und dann braucht es auch Management. Dann braucht es, aber man sucht ja dann auch seine Mitarbeiterin dementsprechend aus. Menschen, die damit nichts anfangen, passen einfach nicht zu uns. Und dann ist es systematische Arbeit und Überlegung, wo können wir das machen? Wir arbeiten hauptsächlich leben wir vom Städtetourismus, das ist ein sehr kurzlebiger Tourismus. Bei uns leben oder wohnen die Gäste maximal 2,5 Nächte im Schnitt. Da geht es um sehr viel Menge. Und da muss man sich überlegen, was ist es wert, ein Ei aus Freilandhaltung zu kaufen? Weil wir verbrauchen Eier im sechsstelligen Bereich im Jahr. Und da ist jeder Cent natürlich ein Kostenfaktor.
Das heißt, ihr macht keine flüssige Eier aus Tetrapack?
Teilweise sind wir gezwungen, einfach weil in unseren kleinen Häusern mit einer ganz kleinen Küche wäre ich keinen getrennten Eieraufschlagplatz. Da kommen wir wieder in solche Dinge hinein, wo ich sage, da sind die gewerberechtlichen Auflagen derart hoch. Aber dort, wo es machbar ist, machen wir Eierspeis nur aus echten Eiern und wir kaufen definitiv keine Eier aus Bodenhaltung, weil uns das wichtig ist. Das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage. Ist der Kunde dann bereit, das zu zahlen? Weil wir sind in einem enormen Preiswettbewerb und das muss gut kalkuliert sein. Ich habe jetzt vor kurzem einen Vertrag mit dem Norbert Hackl von La Bonca abgeschlossen. Davon bin ich wirklich begeistert. Ja. Der verkauft Schweine an die Gastronomie nur als Ganzes. Früher war es immer nicht nur die Filetstücke und den Lungenbraten, sondern gesagt, wenn du mit mir zusammenarbeitest, musst du das ganze Schwein verkaufen. Wie funktioniert das bei uns? Wir teilen uns das Fleisch oder das Schwein mit drei Restaurants auf. Das geht etwas leichter, als wenn man eins ist. Aber das Faszinierende ist jetzt, alles, was übrig bleibt, verarbeitet er für uns zu Wurstprodukten und Schinkenprodukten, die wir bei den Frühstücksbuffet, yes, da dann arbeitet Hackl, ja.
Ja, ja.
Mhm. Und die setzen wir in den Frühstücksbuffet sein. Ja, also das heißt, und dann weiß ich, dass diese Tiere das ganze Jahr Freiland gehalten werden, schmerzfrei getötet werden. Das heißt, sie haben keine Stresshormone. Das wirkt sich irrsinnig auf die Fleischqualität aus. Und ihr glaubt gar nicht, was das für eine Begeisterung bei den Mitarbeitern ausgelöst hat. Wie wir darüber gesprochen haben, wie die Küchenchefs zusammengesessen sind und wie das dann eine Welle gemacht hat. Bah, das ist super, dass wir sowas haben.
Ja.
Das erzeugt totalen Mehrwert. Ja. Und da gibt's mehrere Faktoren. Ich habe jetzt gerade ein sehr leuchtendes Beispiel genannt. Ja, und da kann man schon sehr viel bewegen und das macht Spaß.
Man muss aber auch bereit sein, wie du gesagt hast, ein bisschen sein Augenmerk darauf zu senken, weil es ist schon immer ein extra Meter, den man laufen muss. Und das sehe ich eben auch in meiner Firma. Es kostet immer mehr. Mhm. Und es ist relativ aufwendig, so mit einem regionalen Jäger einen Kontrakt zu machen und dann mit einer, vielleicht damals haben wir noch eine Kräuterfrau gehabt, die für uns in den Wald gegangen ist. Also je besser man etwas macht, weil das Gute ist auch schon oft verschwunden, so einfach nicht zu haben oder einfach nicht transparent. Und wenn du sagst, ich möchte aber eine Transparenz, ich will wissen, woher die Tomaten kommen und ich will auch nicht die Hybrid-Tomaten, sondern vielleicht 4, 5 verschiedene Tomatensorten, weil es schön ausschaut, weil es so, um so viel besser schmeckt.
Vor allem, weil es so viel besser schmeckt.
Auch das Genmaterial schütze, also das ist ja eine Win-Win-Situation, eine Kette, dann ist es schon sehr aufwendig und es ist natürlich auch, kostet es mehr. Ja, also La Bonca ist ja jetzt auch nicht im Vergleich zur importierte Schwein ist es ja auch nicht gerade geschenkt. Und dass man aber die Leute damit begeistern kann und sich wirklich auch was ein Pluspunkt macht und dass es auch ein Verkaufsargument sein kann, dass Menschen dann gerne deswegen gerade absteigen und das befördern. Man weiß ja, Matratze und Frühstück ist das Wichtigste im Hotel.
Und WLAN mittlerweile.
Für mich ja.
Ich halte genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, als die Chance für Österreich im Tourismus. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, denen das wert ist, die gute Tomate, den guten Paradeiser zu bekommen.
Ja, ich suche meine Hotels auch danach aus.
Und da gibt's ganz viele gute Beispiele. Der Christian Gresse, der Tourismusdirektor in Kärnten, hat jetzt mit Slow Food, mit der Barbara Formelle zusammengearbeitet und möchte Kärnten als Slow Food Region positionieren. Der hat mit dem Lesachtal begonnen, wo man hergegangen ist und sagt, ihr müsst auch wieder das Korn anbauen, damit dass der Bäcker wirklich sagen kann, Sauerteig und so. Das ist eine großartige Idee. Ja. Jetzt liegt es dann an uns, Touristiker, auch die Gäste zu finden, denen das wert ist, die diese Wertschätzung und für uns dann Wertschöpfung garantieren, weil sonst macht es keinen Spaß. Weil wenn du dann am Schluss endlich mit einem Minus dastehst, hilft uns das allen nichts.
Ja gut, aber da braucht man auch eine Transparenz, und um die Geschichten zu erzählen. Also du musst dann einfach damit auch klappern, ja, weil die Leute sonst nicht wissen, wie es sonst ist. Also wenn du die Geschichte erzählst, dann kannst du die Leute berühren und auch erreichen. Die andere Sache ist, bestimmte Geschichten werden aber absichtlich nicht erzählt, weil das würden sie nicht essen wollen, wenn sie wüssten, dass zum Beispiel aus der Ukraine die Hühnerfilets tonnenweise importiert werden oder das Flüssige aus der Käfighaltung, weil man es da eben nicht sieht. Und gerade in der Hotellerie und in der Gastronomie, wo jedes zweite Händel gegessen wird, ist das Grauen. Also wenn ich zu Fuß in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich das gute Österreich-Händel. Aber in der Gastronomie und in der Hotellerie gibt es keine Verpflichtung, da zu sagen, woher das kommt. Und das fände ich schon gerade für so ein Gusto-Land wie Österreich mit seiner kleinteiligen Landwirtschaft wichtig, zu sagen, das ist ja ein Verkaufsmerkmal, ja, das ist ja ein Plus. Damit kann man sich ja abheben durch den ganzen Grind, weil die Qualität ist ja eine Abwärtsspirale ins immer elendiglichere, sieht man ja mit Preiskampf. Also die anfangen und glauben, sie müssen sparen und machen es billiger und billiger, sind irgendwann tot. Du kannst dich ja nur mit dem Besten oder mit dem Guten ab.
Also ich sehe das im Salzkammergut, wo ich ja aufgewachsen bin, in den Restaurants gibt es immer mehr Speisekarten, wo ich zuerst mal alle Bauern kennenlerne und die Regionen, woher das Fleisch kommt, woher die Nüsse kommen, wer die Kaffeerösterei ist, woher das Mehl kommt sogar.
Genau.
Das ist schon eine, aber müsste man das verpflichten oder wäre das eher so ein Moment, wo man so eine freiwillige Kultur sich breit machen müsste?
Also obwohl ich Gastronomin bin, ja, sage ich, es müsste verpflichtend sein.
Die Herkunft zu
natürlich, es müsste die Herkunft verpflichtend sein, von wo es kommt, weil ich möchte das auch wissen, ich möchte es eben auch als Gast wissen, aber nicht nur in der Gastronomie, sondern ich finde natürlich auch in der verarbeiteten Nahrungsmittelindustrie. Also man kann nicht den Einzelnen dann in Haft nehmen, der soll es machen, aber die großen agroindustriellen Strukturen, die lachen sich ins Fäustchen und machen ja auch die größten Schweinereien.
Naja, es gibt ja Bio-Pommes, die kann man in Italien als Bio-Pommes kaufen, italienische Bio-Pommes. Es steht natürlich nicht drauf, dass die nach China verschifft worden sind, dort geschält und geschnitten und tiefgekühlt und dann wieder zurückgeschickt.
Das ist ein Wahnsinn, weil das zerstört auch die Umwelt, das zerstört Ressourcen und das zerstört ja auch die Auseinandersetzung und die Verbindung mit dem Fuß, mit dem Boden unter meiner Erde, weil das ist ja Identität. Wenn ich das alles nicht weiß und je größer die Kette ist, desto weniger fühlen sich die einzelnen Mitglieder verantwortlich dafür. Da wird die Schuld oder das Grauen delegiert an ein Glied davor oder danach, weil man ja selber nicht verantwortlich ist. Das ist ganz gefährlich und das ist das Einläuten eines wirklich einer Qualitätsspirale nach unten.
Sarah, du engagierst dich jetzt bekanntlich auch sehr für Europa. Wie wichtig ist für dich Europa auch aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive und als Unternehmerin gesehen? Was bedeutet Europa für dich?
Naja, Europa ist erst einmal, würde ich mal sagen, so etwas wie der Schutzmantel, auch gerade für Österreich. Denn alleine, wir sind ja keine Insel der Seligen, die entkoppelt irgendwo im All herumsegeln. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit unseren Nachbarn starke Bündnisse zu schließen, um dann auch stark gegen Russland, Amerika, China zu sein. Um einen fairen Wettbewerb auch ausgesetzt zu sein, was ja heute zum Teil gar nicht so ist. Europa ist aber auch ein Kontinent, der uns ja Reisefreiheit und den größten Binnenmarkt ermöglicht oder erschaffen hat, aber auch die gleiche Währung. Also Europa ist so ein riesiges Gebilde und hat so viel Inhalt, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es gibt natürlich auch einiges, womit ich nicht einverstanden bin, nämlich immer genau dann, wenn es ums Lebendige geht, um Mittel zum Leben, um Lebensmittel. Da finde ich, müssten wir einzelne Regionen so stark stärken und verteidigen, auch gerade die Eigenheiten, ohne dass da jetzt für alle gleichermaßen der Kamm darüber geschert wird. Gutes Beispiel Uhudler, ja, da hat der grüne Tom Weitz im EU-Parlament dafür sorgen wollen, dass es überall angebaut werden darf in Österreich, weil es ja gerade so wahnsinnig gut resistent ist gegen bestimmte Schädlinge. Und dann hieß es, nein, ja, wir wollen die amerikanischen anfälligen Weinstöcke. Und das ist so etwas, wo man sich schon auf den Schädel greift. Oder
also diese Standardisierung, das ist schon ein Problem.
Naja,
du forderst eine Regionalisierung auch wieder
der Originalprodukte. Wenn der Almbauer auf einmal auf seine 300 Jahre alte Holzalm mit irgendwelchen Kacheln für Wahnsinnsgeld auskacheln muss, obwohl er nur 5 Leiber verkauft, frage ich mich schon, ob das nicht ein Irrsinn ist. Auf der anderen Seite gibt es ja Gründe, warum der Irrsinn da ist, nämlich Wettbewerbsvorteil, Verzerrung, gleiches Recht für alle, Transparenz, gleiche Richtlinien für alle. Also es ist sehr, sehr komplex. Man muss sich das im Einzelnen einstellen, aber ich bin natürlich ein schwerer Europa-Fan, das ist eh klar.
Peter, was bedeutet Europa für dich?
Also ich fühle mich abseits vom Fußball genauso Österreicher wie Europäer. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, noch mit eisernen Vorhang, und das ist eine Vorstellung, die möchte ich einfach nicht mehr erleben. Meine Kinder kennen das nicht mehr und ich hoffe, sie werden es nicht kennenlernen. Für mich heißt Europa Vielfalt, Regionalität, und das schließt sich ja nicht aus, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir gemeinsam so viel Unterschiedliches haben und darstellen können und Talente haben. Und dieses
die
Grenzenlose
mehr
innerhalb.
Mehr befördert werden, gell?
Bitte?
Mehr befördert, also man profitiert ja auch von der Regionalität anderer Regionen.
Ja, unbedingt. Und ich spreche jetzt wieder als Touristiker, weil es einfach meine Branche ist. Ja. Ich halte das für eine ganz große Chance und fast Verpflichtung. Wenn wir heute über Italien sprechen als Reiseland, ist, ich sage jetzt einmal, bei 9 von 10 Leuten der erste Gedanke ans gute Essen. Und bei England nicht. Jetzt haben wir in Österreich die Chance, uns hier auch zu positionieren, innerhalb Europa eine Vorreiterrolle zu nehmen und sagen, Schatz, das, Leute, die wir brauchen Menschen, die deswegen auch kommen, die das kennenlernen wollen. Ich habe das Tourismuskonzept von Kopenhagen gelesen. Mich hat das sehr fasziniert, 2020, die ihre Touristen nicht mehr als Touristen bezeichnen wollen, sondern als Mitbürgerinnen auf Zeit. Ich finde diese Idee irrsinnig spannend. Und so gesehen, egal wo ich in Europa zu Hause bin, bin ich gerade Europäer.
Ich finde das so ein schönes Schlusswort, dass ich es eigentlich dabei belassen möchte. Ich habe trotzdem noch eine ganz kleine kurze Frage. Was ist das Tolle am Unternehmerin oder Unternehmer sein? Was ist das Gute daran?
Verändern können.
Sarah?
Ja, Verantwortung zu tragen, finde ich schon spannend, gestalten zu können.
Wunderbar, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Gestalten können. Danke.
Ich danke.
Dankeschön.
Was nehmen wir von der heutigen Episode mit? Am Schluss machen wir immer die Checkliste. Wer querköpfig ist und individuell, sagt Sarah Wiener, ist geeignet, um Unternehmerin oder Unternehmer zu sein. Tolle Mitarbeiterinnen sind ein Schlüssel zum Erfolg, und so schafft man das, sagt Peter Buotz. Wenn man ein Unternehmen gründen will, ist die Motivation entscheidend. Sinn und Spaß sind dabei wichtiger als die Motivation Geld. Die eigene Schwächen zu kennen ist enorm wichtig, und man sollte Partnerinnen oder Partner bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die diese Schwächen dann auch kompensieren können. Und sich ein realistisches Berufsbild von der Arbeit des Gastronomen zu machen, ist beim Gründen eines Betriebs enorm wichtig. Die Vereinbarung von Beruf und Familie ist in der Gastronomie immer noch relativ schwierig, aber etwas besser geworden. Es fehlt hier aber eindeutig noch an politischen Angeboten wie eben Kindergärten mit anderen Öffnungszeiten. Die Nachhaltigkeit im Betrieb zu implementieren braucht Management und für das Tourismusland Österreich ist Nachhaltigkeit eine große Chance in einem vereinten, in einem vielfältigen und einem regionalen Europa. Die Matratze, das Frühstück und WLAN sind die wichtigsten Komponenten in einem Hotel. Ja, wir hoffen, es war eine spannende Episode. Bitte abonnieren den Podcast bei Apple Podcast, bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr Podcast hört. Feedback gerne an podcast@groenewirtschaft.at und ich sage bis zur nächsten Episode. Dankeschön.
Grünewirtschaft.at